Nachdem wir uns an den beiden vergangenen Bibelstudientagen mit dem Hinduismus und dann mit dem Buddhismus beschäftigt haben, wollen wir heute Morgen das Thema Stammesreligionen im Licht der Bibel unter die Lupe nehmen. Zu Beginn möchte ich einen Abschnitt lesen aus dem Römerbrief. Römer 1, Abvers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassend in ihrer Wohllust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die solches tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Und dann noch aus Kapitel 2, Vers 12 und folgende. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Solche, die das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Bis dahin. Wir beschäftigen uns mit Stammesreligionen heute, und da gibt es viele verschiedene Ausdrücke, die eigentlich alle dasselbe meinen. Man spricht sehr oft über Animismus. Das Wort kommt von lateinisch anima, Seele, und wir werden ja gleich sehen, dass der Begriff der Seele, der frei beweglichen Seele, oder sogenannt frei beweglichen Seele im Menschen, eine sehr wichtige Rolle spielt in diesen Religionen. Dann seltener kann man den Ausdruck finden, Dynamismus, das kommt von Griechisch Dynamis, Kraft. Wir werden auch sehen, dass Kraftwirkung und geheimnisvolle Kräfte, die spielen da auch eine ganz zentrale Rolle. Dann gibt es den eigentlich gleichbedeutenden Ausdruck Manismus. Das kommt von einem melanesischen Wort Manna. Hat also nicht mit dem biblischen Manna etwas zu tun. Manna heißt auf melanesisch Kraft. Dann spricht man, das wieder häufiger, über Fetischismus. Das ist übrigens das Wort Fetisch. Kommt aus dem Portugiesischen. Fetiso heißt etwas Gemachtes und meint dann speziell etwas, das man macht, damit es dann Zauberkräfte enthält. Also ein Fetisch ist irgendein Gegenstand, der Zauberkräfte enthalten soll. Ein weiterer Ausdruck, gleichbedeutend Naturismus. Und das beschreibt einfach diesen Aspekt der Stammesreligionen. Es geht nämlich um Naturerlebnisreligionen, um Naturverehrung. Und wir sehen vielleicht schon an dieser Stelle, wie viel Verwandtschaft das mit den Ansichten Menschen in unserer Gesellschaft von heute hat. Es gibt ja auch manche, die sagen, ich brauche keinen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Ich gehe in die Natur und da erlebe ich Gott. Das hat sehr viel zu tun mit Naturerlebnisreligionen. Dann wieder ein etwas seltener Ausdruck oder Begriff, Totemismus. Totem ist ein indianischer Ausdruck und bezeichnet ein Tier, das für einen Stamm, oder es kann auch eine individuelle Person sein, eine ganz bestimmte Bedeutung hat, mit der sich der Stamm oder die einzelne Person identifiziert. Also zum Beispiel ein Indianerstamm, der identifiziert sich mit dem Bär. Das ist für sie quasi das Totemtier, mit dem sie eine geistige Verbindung zu haben meinen. Und das ist dann eben das Totem. Zum Beispiel eine Einzelperson in diesen Religionen, die sich quasi mit einem Bären so geistig verbunden hat, mit einem bestimmten Bären, wenn dieser Bär stirbt, dann weiß die Person, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich auch sterben muss. Also diese Identifizierung geht da mit dem Totem geht so weit. Dann spricht man, das ist ein Ausdruck, der nun heute immer moderner wird, über Schamanismus. Schamane, das ist eigentlich ein tungusisches Wort, bezeichnet ein besessenes Trance-Medium, ein Zauberer oder ein Heiler, eine Hexe, eine Schamanin oder dann männlich der Hexerich. Also der Zauber, der Medizinmann auch, das ist der Schamane. Und wir werden sehen, der Schamane spielt eine ganz zentrale Rolle in diesen Stammesreligionen. Darum kann man also schlechthin über Schamanismus sprechen. Weiter gibt es auch den Begriff primitive Religionen. Ich würde den eher vermeiden, denn sehr schnell ist man dann so weit, dass man sagt, das sind auch primitive Völker und das ist eigentlich nicht angemessen. Aber einfach, damit man weiß, was diese Ausdrücke bedeuten und dass bei diesen allen eigentlich um das Gleiche geht. Jetzt wollen wir schauen, wie hat sich die Evolutionslehre die Entstehung der Religionen vorgestellt. Denn unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist ja ganz wesentlich durch die Evolutionslehre in Denken geprägt. Als Darwin diese Lehre wieder neu aufbrachte, die Entwicklungslehre, die gab es ja schon lang, schon die alten Griechen haben daran geglaubt und auch bei den Babyloniern findet man dieses Denken. Aber als Darwin im vorletzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, das aufbrachte, hat er es zuerst auf die Lebewesen bezogen, außer dem Menschen. Ein paar Jahre später hat es dann auf den Menschen übertragen, also 1871 dann sein Buch über die Abstammung des Menschen gebracht hat. Und sogleich darauf hat man das auch begonnen, auf die Völkerkunde zu übertragen. Und so ist dann dieses Schema entstanden. Zuerst war gar nichts. Also diese Urvorfahren des Menschen, diese Affenwesen, die hatten so wenig Religion wie die Gorilla im Basler Zoo. Aber dann sei mit der Zeit ein Seelenglaube aufgekommen. Da stellt man sich so vor, durch Träume. Zum Beispiel, jemand träumt nachts von einer verstorbenen Person. Und dann soll dieser Urmensch gedacht haben, ja, wenn ich diese Person gesehen habe im Traum, dann existiert sie noch. Sie ist zwar schon lange nicht mehr da, der Körper ist da ist verwest, aber trotzdem habe ich es gesehen, also ist die Seele irgendwie noch da, existent, und so sei der Glaube an Seelen entstanden. Ein nächster Schritt war dann die Ausweitung, nicht nur, dass man glaubt, dass es Seelen gibt, sondern dass es überhaupt allgemein Geisterwesen gibt. Das hätte dann zum Geisterglauben geführt, wobei dann diesen Geistern immer mehr Macht zugeschrieben wurde, so dass sie eigentlich zu Göttern erhoben wurden. Daraus sei dann der Vielgötterglaube entstanden, oder Polytheismus, wenn man das Fremdwort will. Und erst viel später, als sich der Mensch immer höher entwickelt hat, eben religionsgeschichtlich höher entwickelt hat, da sei dann der Glaube an einen Gott entstanden, der Monotheismus. Beim Volk Israel und dann eben auch für die arabischen Völker, dann im Islam und im Christentum. Aber der Mensch sei doch weitergekommen in seiner Entwicklung, bis er dann eben im 19. Jahrhundert besonders eingesehen hat, oder immer mehr haben das dann eingesehen, dass es natürlich alles Einbildung ist. Dass es das alles natürlich gar nicht gibt, in Wirklichkeit. Eben, es gibt gar keinen Gott, und darum sei dann eigentlich die letzte Stufe der Atheismus. Gut, das ist dann das Schema aus der Sicht des Marxismus. Ja, das will nicht alle so weit gehen. Aber das ist so, das marxistische Denken hat das so offiziell geprägt. Aber viele Menschen, ohne Marxisten zu sein, denken immer noch so. Eigentlich ist das alles Einbildung. So wie man das in diesen Religionen sich vorgestellt hat. Also, wir sind heute mit unserem wissenschaftlichen Denken ein bisschen weiter gekommen. Ich habe auf dem Büchertisch ein paar Bücher mitgenommen. Ich möchte darauf hinweisen, das Wort Marxismus, Opium für das Volk von Thomas Schiermacher, kann man hier haben für 2 Franken. Da wird diese Sicht des Marxismus um die Lupe genommen und biblisch zerfetzt. Also, aber das ist schon eine Vorwegnahme, was wir jetzt im Weiteren dann noch anschauen werden. Da haben wir also das evolutionistische Religionsschema. Alles hätte sich so immer weiterentwickelt. Nun schauen wir in die Bibel und da finden wir eine massive Religionskritik. Die Bibel zeigt, wie die Religionen der Menschen entstanden sind in Babel. 1. Mose 11. Das haben wir ja vor einiger Zeit etwas näher betrachtet, als wir das Buch Genesis hier durchgenommen haben. In Jesaja 47, Vers 12 wird ausdrücklich gesagt, dass Babylon von Jugend auf Zauberei getrieben habe. Die Jugend Babels, die finden wir in 1. Mose 11. Nur nebenbei gesagt, in Jeremia 2 wird gesprochen über die Jugend von Israel. Und das ist dann dort die Zeit nach dem Auszug aus Ägypten. Also die Jugend, das ist die Anfangszeit einer Stadt oder eines Volkes. Babel hat von Jugend an Magie getrieben. Und effektiv, der babylonische Turm, von dem es ja viele späteren Kopien dann gegeben hat, diese Zikkurat im Nahen Osten, das waren Türme, um Götter, und zwar Naturgötter, zu verehren. Nach Apostelgeschichte 17, Vers 30 hat damals die Zeit der Unwissenheit begonnen. Paulus sagt dort auf dem Areopag in Athen, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt allen Menschen an allen Orten, dass sie Buße tun müssen, also sich ihre Sünden bereuen müssen. Dort hat die Zeit der Unwissenheit begonnen. Und Apostelgeschichte 14, 15 bis 18, da sagt Paulus zu Heiden, dass Gott in der Vergangenheit die Völker ihren eigenen Weg gehen ließ. Das heißt also, mit der Sprachenverwirrung in Babel, ist diese Urgesellschaft in verschiedene Sippen aufgesplittert worden, die sind ausgewandert und Gott hat so diese verschiedenen Völker ihren eigenen Weg gehen lassen. Aber die haben von damals diese Grundideen der Magie, des Okkultismus, des Aberglaubens, des Götzendienstes mitgenommen. Und wir werden sehen, es ist ganz erstaunlich, wie bei allen Völkern der Welt die Grundideen so weitgehend übereinstimmen. Unabhängig. Nein, die haben alle einen gemeinsamen Ursprung. Das erklärt diese Einheit in der Vielfalt. Ich habe ganz am Anfang gelesen aus Römer 1, Vers 18 und folgende. Und dieser Abschnitt im Römerbrief, das ist auch Religionskritik. Der Apostel Paulus sagt, Gott hat sich geoffenbart durch seine Schöpfung. Alle Völker können seine Existenz kennen. Sie wissen, dass hinter diesen Werken der Schöpfung ein Schöpfer sein muss. Hinter der Ordnung ein Ordner. Und der Vers 20, Römer 1, Vers 20 sagt sogar, ganz wörtlich im Griechischen, dass der Mensch durch den Verstand in der Schöpfung, durch die Schöpfung, den Schöpfer erkennen kann. Aber der Römerbrief sagt, dennoch haben die Völker, im Allgemeinen die Völker, anstatt ihn, den Schöpfer, zu verehren, begonnen, die Natur und Naturgötter zu verehren. Und weiter haben wir auch gelesen in Römer 2, alle Menschen wissen eigentlich in ihrem Innersten um Gottes Gebote bezüglich Recht und Unrecht. Jeder Mensch weiß, auch ohne Bibel, dass er eigentlich schuldig ist vor dem Schöpfer und daher dem Schöpfer Rechenschaft schuldig ist. Das ist massive Religionskritik. Und ganz scharf wird es in 1. Korinther 10, Vers 20, wo der Apostel Paulus den rituellen Opferdienst der Heiden so beschreibt. Sondern, dass das, was die Heiden opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Also Paulus sagt hier ganz deutlich, diese Götter im Heidentum, diese Geister, das sind Dämonen, böse Geister, denen gedient wird, anstatt Gott. Und dann können wir, ich habe das auch unter Religionskritik eingefügt, auch der Atheismus wird gegeißelt in der Bibel. Psalm 14, Vers 2, der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das hat David schon vor 3000 Jahren geschrieben. Also, wenn man meinte im 19. Jahrhundert, Atheismus sei etwas sehr Modernes, dann musste man wissen, dass David schon 3000 Jahre früher gesagt hat, so spricht nur der Tor. Übrigens, Tor im Hebräisch Nawal ist ein Wort, das hat den Nebenbegriff, es ist gewissermaßen törichte Mensch, der aus Bosheit töricht ist. Nicht einfach, weil er nicht gut denken kann, sondern bösartig dumm ist. Das ist der gleiche Ausdruck wie Abigails, die später ja David geheiratet hat. Ihr Mann hieß doch Nabal. Das ist dieses Wort. Der bösartig Dumme. Und das hat bei ihm sehr, sehr zugetroffen. Die Bibel erklärt also, die Religionen im Allgemeinen sind entstanden durch Abfall vom Ein-Gott-Glaube. Auch Noah und seine Söhne, die kannten noch den einen Gott, aber ihre Nachkommen sind von diesem einen Gott weggegangen und das hat sie geführt zum Seelenglauben, zum Geisterglauben, zum Vielgötterglauben, zum Atheismus und so weiter. Wir sehen, das Religionsschema der Bibel dreht das evolutionistische Religionsschema auf den Kopf. Und wir werden auch sehen, ob man da noch einiges nun an den Fakten der Stammesreligionen eben beiziehen kann, um zu zeigen, was nun wirklich den Tatsachen entspricht. Einige Kennzeichen der Stammesreligionen. Erstens mal, es sind keine Weltreligionen. Wir haben in den vergangenen Malen den Buddhismus und den Hinduismus angeschaut. Das sind Weltreligionen, die sich also, die weitergehen als nur über, die sich also nicht beschränken auf den Bereich eines Stammes, sondern weitergehen darüber hinaus. Der Hinduismus ist typisch eine Religion für Indien mit den unzähligen Stämmen darin. Und im Prinzip macht der Hinduismus auch einen Totalanspruch, denn er sagt, es ist die allerbeste Religion von der ganzen Welt. Also eigentlich die totale Wahrheit, verbindlich für die ganze Welt, wäre im Hinduismus zu finden. Darum ist es eine Weltreligion. Bei dem Buddhismus ist das noch deutlicher, denn wir haben ja gesehen, beim Hinduismus, das Kastensystem ist völlig beschränkt auf Indien. Und wer nicht in einer Kaste geboren ist, kann auch nicht später da hineinkommen, höchstens durch Wiedergeburt. Aber zu Lebzeiten ist es eigentlich gar nicht möglich, ins Kastensystem hineinzukommen. Aber der Buddhismus hat das Kastensystem als etwas Menschliches abgelehnt. Und darum ist dort der Totalanspruch für die ganze Welt noch viel augenscheinlicher zu finden. Aber bei den Stammesreligionen, da beschränkt sich diese Religion auf einen Stamm. Es sind weiter schriftlose Religionen. Die haben also nicht ein Buch, wie zum Beispiel die Hindus, die haben die Veden und andere Schriften, das haben wir ja alles gesehen. Auch der Buddhismus hat seine kanonischen Bücher. Es sind schriftlose, stammesgebundene Religionen. Es sind Religionen, wo nach uralter, mündlicher Überlieferung Dinge praktiziert werden, die man aber nicht hinterfragt. Und es wird auch nicht darüber philosophiert und auch nicht theologisiert. Man macht es einfach. Das typische Denken in diesen Religionen könnte man umschreiben als prälogische Denkweise. Also das logische Denken, wie das im Westen in den vergangenen Jahrhunderten so aufgekommen ist, das findet man dort nicht. Zum Beispiel das Ursache-Wirkungsdenken. Das ist nicht so. Wenn jemand krank wird, Halsweh hat, dann denkt er, aha, ich habe Bakterien und darum habe ich jetzt Halsweh. Die Bakterien, die haben das Halsweh ausgelöst. So denken diese Menschen nicht, sondern sie denken, vielleicht habe ich irgendetwas Böses getan und jetzt habe ich die Krankheit. Aber ich sage in dem Sinn, es ist nicht dieses Ursache-Wirkungsdenken, das sich einfach auf materielle Ursachen so beschränkt wie bei uns, sondern die Verbindung wird ganz anders gemacht. Wenn zum Beispiel die Kuh des Nachbarn hinüberkommt und alles zertrampelt und kaputt macht, dann denkt man nicht, ach, ist das eine dumme Kuh, was hat die da gemacht? So, man fragt sich schon wieder, was sind das für Geisterwirkungen dahinter, dass es so gekommen ist. Also die Logik ist ganz anders. Dann findet man typischerweise ein zyklisches Denken, also das Denken in Kreisen. Man hat kein Geschichtsbewusstsein. Unsere Geschichte hat da mal begonnen und so hat sie sich linear entwickelt und auch in die Zukunft geht die Geschichte weiter. Nein, sondern Sie sehen gewissermaßen so einen Ausschnitt aus der Geschichte Das ist ihr Kreis. Und darüber geht man gar nicht groß hinaus. Also die Vergangenheit ist im Allgemeinen nicht so wichtig. Wichtig ist die Gegenwart und dann gerade das, was unmittelbar kommt. Aber kein lineares Denken, wie zum Beispiel eben ganz typisch die Bibel es uns vorstellt. Wo wir beginnen mit 1. Mose 1, mit der Schöpfung Gottes und wo er seine Ordnungen einsetzt und wo wir sehen, wie die Geschichte des Menschen in verschiedenen Zeitaltern abläuft und weitergeht, hin bis auf eine Vollendung und auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist lineares Denken. Dann findet man das mythische Denken, also kann sagen Märchenvorstellungen, die spielen eine ganz große Rolle. Dann wieder ein kompliziertes Wort. Typisch ist das Partizipationsdenken. Ich will erklären, was es bedeutet. In diesen Religionen geht man nicht davon aus, von einem Individualismus. Ich bin hier und ich will das und das. Der Einzelne ist nichts ohne die Gemeinschaft. Also der Einzelne ist immer Teil der Gemeinschaft. Darum Partizipation, also er hat Anteil am Ganzen. Und eigenartigerweise führt das dazu, dass Grenzen verwischt werden. Es gibt keine klaren Grenzen zwischen Leben und Tod. Wir werden sehen, die Lebenden leben gewissermaßen mit den Verstorbenen zusammen. Diese Grenze ist nicht da. Also so haben sie Anteil, Partizipation an den Verstorbenen. Keine Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Lebendigen und Verstorbenen. Und es wird auch nicht so deutlich getrennt zwischen einem Diesseits und einem Jenseits. Das Jenseits, werden wir sehen, spielt sich zu einem wichtigen Teil im Diesseits ab. So sind also die Bereiche hier völlig vermischt. Ein weiteres Kennzeichen, Träume spielen eine riesige Rolle. Also die Erlebnisse der Seele in der Nacht, die werden so gesehen, die sind genauso real, genauso wirklich wie das, was man im Alltag erlebt. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, man trennt zwischen Alltag und Traum. Aber dort ist das völlig verwischt. Beides wird als genau gleich real angesehen. Und man findet dort eben die Auffassung, die Seele verlasse beim Schlafen den Körper. Also die Seele wird als sehr beweglich gesehen. Die kann den Körper dauernd verlassen. Und wenn man also träumt, und ich sage, ich träume zum Beispiel von Tadschikistan, dann würde ein Eingeborener sagen, dann bist du auch wirklich dort gewesen. Deine Seele ist dort gewesen. Und dann ist sie wieder zurückgekommen und du bist erwacht in Aarau. Also die Seele geht auf Reisen. Das sei alles wirklich. Und darum wird auch gesagt, es sei sehr gefährlich, einen Schlafenden zu wecken. Denn dann weckt man seinen Körper und die Seele ist nicht da. Das kann sehr schwere Folgen haben von Krankheit und so weiter. Darf man also nicht. Und man glaubt auch, dass die Seele zum Beispiel in Tiere übergehen kann. Auch da sehen wir zwischen Mensch und Tier, die Grenzen sind auch da verwischt. Das ist dieses Partizipationsdenken. Und wenn wir das so betrachten, dann wird klar, dass also der Ausdruck Animismus eine sehr gute Bezeichnung ist für diese Religion. Er trifft zwar nicht alle Aspekte, aber wir sehen, wie die Anima, die Seele, eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das führt uns nun zu einem nächsten wichtigen Hauptbegriff. Die Totenseele. Die Lehre des Animismus, also der Stammesreligionen, sieht etwa so aus. Die Aufenthaltsorte der Seelen von Verstorbenen können ganz vielfältig sein. In Höhlen, in Wäldern, auf Bergen, an Grabplätzen, also Friedhöfen, aber auch in der Himmelswelt. Und da ist zu sagen, die Totenwelt wird eigentlich als eine Entsprechung zum Diesseits gesehen. Es ist ein idealisiertes Diesseits. Und man stellt sich das so vor, die Neuankömmlinge werden zuerst vor Gericht gestellt. Dann werden sie für die weitere Existenz eingestuft, je nachdem, wie sie gelebt haben. Dann spielt in diesem Zusammenhang der Begriff des Gespenstes eine wichtige Rolle. Unter Gespenstern versteht man ruhelose Ahnenseelen, die eben kein ordnungsgemäßes Begräbnis bekommen haben und deshalb so unruhig umhergehen. Ahnenseelen, also Totenseelen, die wollen Opfer. Der Stamm muss ihnen also Opfer bringen, denn sonst können sie keine Ruhe finden. Und wenn sie keine Ruhe finden, dann können sie zur Gefahr für den Stamm werden und ihm schaden. Man hat also Angst vor diesen Ahnenseelen. Man benutzt auch Ahnenfiguren, und zwar mit dem Ziel, dadurch eine bessere Verbindung zu den toten Seelen aufrecht erhalten zu können. Man stellt sich dann das so vor, dass die Totenseele ab und zu wieder in diese Figur hineingeht. Also eine Totenseele kann unter Umständen die Gesichtszüge des Verstorbenen tragen. Oder einfach auf jeden Fall ihn repräsentieren. Wird dann zum Beispiel eingesalbt mit Öl. Das soll dann dazu helfen, dass die Totenseele eher da hineingeht. Jetzt schauen wir das mal an, diesen Punkt im Licht der Bibel. Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 ist der Mensch eine Einheit von Seele, Geist und Körper. Und der Mensch wird in der Bibel, da müsste man jetzt natürlich viele weitere Bibelstellen bringen, wird wirklich als eine Einheit gesehen. Die Seele ist also nicht etwas, einfach so etwas Bewegliches, das ab und zu mal aus dem Körper entschwirrt und dann kommt es wieder zurück, sondern der Mensch ist eine Einheit. Eine Trennung zwischen Geist und Seele bedeutet in der Bibel der Tod. Prediger 12, da heißt es zum Beispiel, der Körper geht zurück zum Staub und der Geist geht zurück zu dem, der ihn gegeben hat. Es ist der Tod. Und es heißt auch in Jakobus 2, dass der Leib ohne den Geist tot ist. Also diese Trennung von Geist und Geist, Seele und Körper, das ist eine Katastrophe nach der Bibel. Das ist der Tod. Also diese Beweglichkeit wird ganz klar abgelehnt von der Bibel. Dann weiter, die Bibel verbietet den Kontakt zu sogenannten Totengeistern. Ich lese aus 3. Mose 19, Vers 31. Ihr sollt euch nicht zu den Toten beschwören und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen zu verunreinigen. Ich bin der Herr, euer Gott. 20, Vers 6. Und die Seele, die sich zu den Toten beschwören und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, gegen selbige Seele werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Und dann noch 20, Vers 27. Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totenbeschwörer oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie gewisslich getötet werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut ist auf ihnen. Das, was also in den Stammesreligionen so wichtig und zentral ist, wird von der Bibel ganz massiv als schwere Sünde bezeichnet. Und was auch hervorgeht, jetzt hier andeutungsweise, aber auch aus weiteren Stellen, wenn man diesem Thema nachgeht, dass es bei diesen Totengeistern gar nicht um die Seelen der Verstorbenen handelt, sondern um eben Geister, Dämonen, wie wir noch sehen werden, die sich als diese ausgeben. Wir werden ja gleich noch sehen, wo gehen die Seelen der Verstorbenen eigentlich hin, und werden auch sehen, dass die gar keine Rückkehrfreiheit haben. Dann weiter, die Bibel verurteilt den Teraphim-Ahnenkult. Wenigstens in der Elberfelder Bibel findet man ja oft diesen Ausdruck Teraphim und weiß vielleicht nie, was das genau ist. Ich weiß auch nicht Deutsch, es ist ja Hebräisch. Die Teraphim, die zum Beispiel die Töchter Labans gestohlen haben und damit Jakob geflüchtet waren, 1. Mose 31, Vers 19. Also Jakob hatte genug von diesem harten Dienst bei Laban und floh mit seinen zwei Frauen. Und Laban war gegangen, um seine Schafe zu scheren. Und Rahel stahl die Teraphim, die ihr Vater hatte. Und dann 34. Rahel aber hatte die Teraphim genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban durchtastete das ganze Zelt und fand nichts. Und sie sprach zu ihrem Vater: Mein Herr möge nicht zürnen, dass ich nicht vor dir aufstehen kann, denn es ergeht mir nach der Weiberweise. Und er durchsuchte alles und fand die Teraphim nicht. Das waren also Figuren für den Ahnenkult. Und in dieser Zeit gab es, in dieser Kultur gab es das Gesetz, der, welcher die Teraphim besitzt, hat das Recht auf das Erbe, das Familienerbe. Darum war Rahel so interessiert, diese Teraphim auch zu stehlen. Und dann hat sie auch gelogen, hat gesagt, sie können nicht runtersteigen, weil sie Periode hat. Aber das war ja nur ein Trick, damit sie diese Ahnenfiguren behalten könnte. Aber später sehen wir dann, wie Jakob aufgeräumt hat und all diese götzendienerischen Dinge dann aus der Familie entfernen ließ. Und ganz deutlich, 2. Könige 23, Vers 24, da finden wir die Reformation unter König Josia. Er hat mit einem Okkultismus aufgeräumt und da heißt es: Und auch die Totenbeschwörer und die Wahrsager und die Teraphim. Und die Wahrsager und die Teraphim und die Götzen und alle Scheusale, die im Lande Juda und in Jerusalem gesehen wurden, schaffte Josia hinweg, um die Worte des Gesetzes auszuführen, welche in dem Buch geschrieben standen, das der Priester Hilkia im Haus des Herrn gefunden hatte. Josia hat also eine Reformation nach der Entdeckung der Bibel im Tempel durchgeführt und das bedeutete, alle diese Dinge wegzutun, auch den Totenbeschwörerdienst und auch die Teraphim mussten beseitigt werden. Dann sehen wir aus Lukas 16, 19 bis 31, dass die Abgeschiedenen gar keine Rückkehrfreiheit haben. Lukas 16 ist kein Gleichnis. Es ist eine Geschichte, die Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus, die beide gestorben sind. Der Herr führt diesen Abschnitt nicht ein mit mit dem Begriff Gleichnis. Und weiter, Gleichnisse in der Bibel enthalten nie Eigennamen von Personen. Aber da haben wir zum Beispiel den Namen Lazarus oder Abraham. Oder Mose wird erwähnt. Das gibt es nie in den Gleichnissen. Weiter ist es auch typisch, dass in den Gleichnissen nie historische Personen vorkommen. Also bestimmte historische Personen. Aber da haben wir, wie gesagt, Abraham, Mose. Dann werden auch die Propheten erwähnt. Es ist eine Geschichte. Und wir sehen, Vers 19, Folgendes. Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag, voller Geschwüre. Und er begehrte sich von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tisch des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Der Schoß Abrahams ist bei den Rabbinern schon die Bezeichnung für das Paradies, als den Ort der abgeschiedenen Erlösten. Das Paradies ist auch, wird auch in der Bibel bezeichnet, als der dritte Himmel, 2. Korinther 12, also der Ort, wo Gottes Thron ist, Gottes Tempel im Himmel. Weiter. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze deines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nämlich um zum Beispiel eben Linderung zu bringen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten, lass sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Hier sehen wir, der Verlorene, der Reiche, ist auch im Totenreich, im Bereich des Todes, Hades hier genannt. Übrigens auch das Paradies wird in der Bibel als Hades bezeichnet. Aber dieser Teil wird hier genannt der Ort der Qual für die Verlorenen, Vers 28. In 1. Petrus 3, Vers 19 wird er genannt das Gefängnis. Hier warten die Verlorenen auf die Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich, Offenbarung 20, und erst dann kommt die Hölle, der Feuersee. Aber warum habe ich diese Geschichte erzählt, vorgelesen? Weil hier deutlich wird, dass die Abgeschiedenen gar keine Freiheit haben in der Beweglichkeit. Also wir sehen, Lazarus kann vom Paradies nicht an den Ort der Qual rüber. Eine große Kluft dazwischen. Und wir sehen auch, dass der reiche Mann, er möchte quasi seine Brüder warnen, der kann aber nicht zu seinen Angehörigen zurück. Also es ist nicht so, dass die Seelen da nach dem Tod bei den Angehörigen noch herumschwirren und ihr Unwesen treiben könnten. Die sind weg und die haben keine Rückkehrfreiheit. Ein einziges Ausnahmebeispiel in der Bibel, wo quasi die Seele eines Verstorbenen Rückkehrfreiheit hat, das ist wohl die Geschichte mit Samuel. Nämlich diese Totenbeschwörerin, die Saul den Geist von Samuel bringen sollte, die erschrickt selber, als plötzlich Samuel erscheint. Und die war sich ja gewöhnt, ihre Praktiken, ihre lügnerischen Praktiken mit Geistern durchzuführen. Aber die erschrickt selbst! Also, das könnte man so erklären, dass hier in einem Ausnahmefall Gott effektiv Samuel zurückkehren ließ. Was aber absolut nicht das Normale ist. Denn wir sehen aus Lukas 16, die Bewegungsfreiheit ist gar nicht da. Die ist gar nicht gegeben. Und dann noch ein Ausnahmebeispiel ist Matthäus 17, wo Elia und Mose auf dem Berg der Verklärung erscheinen. Aber das Normale wird uns in Lukas 16 gezeigt. Ja, eigentlich ist jetzt praktisch 11 Uhr, dann machen wir hier die Pause und gehen dann weiter zu dem Begriff der Geister. Vor der Pause haben wir noch den Begriff der Totenseele geklärt. Und jetzt kommen wir allgemein zum Thema Geister. Die Lehre des Animismus sieht das so. Geister seien mächtiger als Seelen. Das sind also nicht abgeschiedene Menschen. In allen Bereichen des Lebens wird mit Geistern gerechnet und sie werden überall gesehen, an verschiedenen Orten. Man rechnet mit Geistern, die an bestimmte Orte gebunden sind, zum Beispiel an einen Bananenhain oder an einen Brunnen. Dann rechnet man mit Vegetationsgeistern, die also bewirken, dass im Frühjahr alles wieder zu wachsen beginnt, zum Beispiel. Es gibt Dorfschutzgeister, die speziell für ein Dorf da seien. Dann rechnet man mit Regen- und Blitzgeistern. Also alle möglichen Ereignisse in der Natur werden mit Geistern in Verbindung gebracht. Und so gibt es Animisten, die beten zum Beispiel zum Mond, dass er Regen gibt. Aber es gibt dann andere wieder, die beten zum Regen selber. Geister können Menschen angreifen, krank machen, sie in Besitz nehmen, das wäre dann Besessenheit. Und dafür haben dann die Animisten spezielle Exorzisten, also Geisteraustreiber, die versuchen, solche Menschen wieder freizukriegen. Das Wesen der Geister wird so gesehen, man rechnet mit Einzelgängern und dann andere Geister, die in Gemeinschaft leben mit anderen. Es werden verschiedene Rangfolgen unterschieden, aber die Animisten rechnen damit, dass alle Geister dem höchsten Gott unterstellt sind. Und jetzt merken wir plötzlich ein Konzept, das man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Die Animisten, die meisten Animisten der Welt rechnen mit der Existenz eines höchsten Schöpfergottes. Wir kommen darauf zurück. Nicht mal, als da die Evolutionslehre im 19. Jahrhundert aufgekommen war, sind dann viele Ethnologen ausgeströmt in alle Welt und die haben dann damit gerechnet, eben bei diesen sogenannten primitiven Stämmen, die gekennzeichnet sind von Geisterkult und Magie und Aberglaube. Da haben sie nicht damit gerechnet, dann plötzlich eine Entdeckung zu machen, dass die meisten Animisten einen höchsten Schöpfergott kennen. Das war natürlich im Prinzip eine Schockerfahrung. Das musste man irgendwie dann unterbringen. Aber die Funktion der Geister wird so gesehen, die Geister seien verbindende Wesen zwischen Menschen und dem höchsten Gott. Die Animisten haben meistens Angst vor den Geistern. Und darum versuchen sie auch, auf verschiedene magische Weisen sich vor ihnen zu schützen. Jetzt betrachten wir das im Licht der Bibel. Hebräer 1, Vers 14 sagt ganz klar, dass Engel Geister sind. Vers 13 heißt es, zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um der Willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Also, die Engel werden hier als dienstbare Geister bezeichnet, die Gott unterstellt sind. Dann unterscheidet die Bibel selber auch verschiedene Rangordnungen bei den Engeln, also bei diesen Geistern. Epheser 6, Vers 12. Es geht zunächst in Vers 11 um die Listen des Teufels und dann wird hinzugefügt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Da haben wir für die Engel Bezeichnungen wie Fürstentümer, Gewalten und so weiter. Und das zeigt an, da gibt es Rangordnungen. Es ist auch so in Kolosser 1, Vers 16, da werden verschiedene Begriffe gebraucht, die Rangordnungen ausdrücken. Was man auch schon vom Judentum hier kennt, wird hier auch so in Kolosser 1, Vers 16 gelehrt. Denn durch ihn, das ist Jesus Christus, sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Diese Ausdrücke Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten sind wieder Bezeichnungen für Engel mit verschiedenen Funktionen und Rangordnungen. Weiter lesen wir in Offenbarung 12, Vers 7 von dem Erzengel Michael. Erz heißt eigentlich oberster Engel, ist also einer der Fürsten, der ersten Fürsten. Es gibt mehrere, denn im Buch Daniel wird ja gesagt, Michael, einer der ersten Fürsten, Daniel 10. Und in Offenbarung 12, Vers 7 wird gesprochen über die Engel unter der Führung von Michael, Michaels Engel. Weiter haben nach der Bibel Engel verschiedene Fähigkeiten und Aufenthaltsorte. Zum Beispiel Offenbarung 14, Vers 8. Vielleicht haben wir das schon mal gelesen, aber gar nicht realisiert, dass es effektiv so dasteht. Offenbarung 14, Vers 18. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor. Eigenartig, ein Engel, der Gewalt hat über das Feuer. Kapitel 16, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war. Ein eigenartiger Ausdruck, der Engel der Wasser. Irgendwie hat also dieser Engel eine besondere Funktion in Verbindung mit H2O. Dann Offenbarung 7, Vers 1. Wir sehen, die Offenbarung ist ein eigentliches Engelbuch, das sehr viele Dinge enthüllt, die uns sonst verborgen wären. 7, Vers 1. Und nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, welche die vier Winde der Erde festhielten, auf dass kein Wind wehe auf der Erde noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Engel, die Gewalt haben über Winde. Eigentümlich. Aber wir kennen das auch schon aus dem Alten Testament. Als Gott Satan die Erlaubnis gibt, gegen Hiob etwas zu unternehmen, in gewissen Grenzen. Was ist geschehen? Da haben doch seine 10 Kinder haben Geburtstag gefeiert. Und dann kam von jenseits der Wüste ein gewaltiger Wind, der dann das Haus zerstört hatte. Das war Satans Werk. Satan in Verbindung mit Naturgewalt, Wind. Dann finden wir in Offenbarung 9, Vers 14 eigenartig diese Angabe, dass es dort Engel gibt, die gebunden sind an diesem Ort. Es heißt dort, ich lese Vers 13 schon, und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen, löse die vier Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, auf dass sie den dritten Teil der Menschen töteten. Also Engel, die an bestimmte Orte sogar hier gebunden sind, nämlich beim Euphrat. Weiter sehen wir schon aus Hiob 1 bis 2, dass die Engel alle Gott unterstellt sind. Und zwar die Engel, die nicht gefallen sind, und auch Satan ist dort deutlich unterstellt. Eine andere Stelle wäre noch 2. Chroniker 18, 18 und folgende, wo der Prophet Micha zu zur Zeit von Josaphat, eine Vision hat und Gott sieht auf dem Thron und die Engelwelt versammelt um ihn und dann kommt der böse Geist, der dann auch einen Auftrag bekommt. Also wieder Satan, der Gott unterstellt ist. Aber die Bibel lehrt deutlich, Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist eine Lüge im Animismus, dass die Geister gewissermaßen die Mittlerfunktion haben zwischen den Menschen und dem höchsten Gott. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt weiter, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und gerade davor heißt es, Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus, Jesus. Es gibt nur einen Mittler. Und wir sehen hier gerade auch die Verbindung zum Beispiel zum Katholizismus, wie stark animistisch der Katholizismus ist, wo eben quasi Heilige und auch Engel und Maria und so weiter Mittlerfunktion übernehmen zwischen Menschen und Gott. Das ist reiner Animismus. Und wir müssen ganz klar auf dem Evangelium, auf der Grundlage des Evangeliums stehen, ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Im griechischen Grundtext ist das nicht ein unbestimmter Artikel, ein Mittler, sondern ein Mittler. Darum ist das in der Elberfelder ist das ganz klar durch Sperrdruck gekennzeichnet. Es ist ein Zahlwort. Gott ist einer, das ist übrigens nicht 2 Vers 3, sondern 1. Timotheus 2 Vers 5. Und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst zum Lösegeld für alle gab. Jetzt gehen wir weiter zum Begriff der guten Geister im Animismus. Man glaubt, dass außerhalb der Traumwelt normale Menschen gute Geister gewöhnlich nicht sehen können, sondern das sei das Vorrecht der Medien, also der Schamanen, der Zauberer und so weiter. Das Aussehen der guten Geister entspricht den animistischen Schönheitsidealen. Stellen Sie sich also vor, wie Menschen, die Schmuck tragen und alles Mögliche, was irgendwie zum Ideal dazugehören kann. Man glaubt auch, dass Geister, solche Geister Fußspuren hinterlassen können. Schlechte Gerüche schrecken die guten Geister ab. Darum legen dann Animisten im Allgemeinen Wert auf Körperpflege. Licht ist ihr Lebenselement. Und man stellt sie sich so vor mit ihren Fähigkeiten, dass sie tanzen, schwimmen, klettern, fliegen, sprechen, weinen und singen können. Und sie seien fähig, um alle Probleme zu lösen. Und darum sieht der Animist eben sich darin ermutigt, in allen Problemen sich an die Geister zu richten und nicht an den höchsten Gott. Das werden wir gleich noch sehen, auch warum. Das Wesen der guten Geister sei Intelligenz, gute Eigenschaften, sie seien freundlich, wohlwollend und so weiter. Sie seien von Gott geschaffen. Im Licht der Bibel sehen wir, dass einiges wieder stimmt. Die Engel, die Gott dienen, werden bezeichnet als Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 14. Dort heißt es nämlich, dass Satan eben sich täuschend präsentieren kann als Engel des Lichts, obwohl er eben ein Engel der Finsternis ist. Wir haben schon gelesen, Hebräer 1, Vers 14, Sie sind dienstbare Geister, ausgesandt um der Willen, die Seligkeit ererben sollen. Also Engel haben eine Funktion nach der Bibel in Verbindung mit den Menschen, die das Heil in Christus erlangen sollen. Aber sie dürfen nicht verehrt werden. Offenbarung 19, Vers 10. Da spricht ein Engel zu Johannes und seine Reaktion und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Also ein Engel, der Gott dient, akzeptiert das niemals, dass ein Mensch ihn anbetet. 22,8 Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und der, welche die Worte Gottes, die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und in Kolosser 2, Vers 18, da geht es ja um eine esoterisch-christlich-jüdische Irrlehre. Übrigens sehr aktuell, Kolosserbrief, hochaktuell. Und da wird unter anderem eben auch das Element der Engelverehrung erwähnt. Kolosser 2, Vers 18. Lasst niemanden euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel. Also er sagt, ihr werdet euren Kampfpreis verlieren, wenn ihr auf diese Dinge eintretet. Engelverehrung wird hier klar als Irrlehre hingestellt. Nun denken wir zum Beispiel wieder an den Katholizismus. Da spielte die Engelverehrung eine offiziell anerkannte Rolle. Obwohl die Bibel so ausdrücklich das verbietet. Das ist Animismus. Weiter, wir haben schon gelesen, Kolosser 1, Vers 16, dort sehen wir, dass alle Engel von Gott, und zwar von Jesus Christus dort, es geht in Kolosser 1, Vers 16 um Jesus Christus, geschaffen worden sind. Wir kommen zu den bösen Geistern. Die Lehre des Animismus sagt, sie können sich sichtbar machen. Und sie werden ganz, man stellt sie sich ganz verschieden vor, als Mischform zwischen Tier und Mensch oder Menschen mit fehlerhafter Gestalt. Sie stinken. Körpergeruch. Darum erklärt man, wenn man irgendwo einen Gestank riecht und weiß nicht, woher der kommt, dann wird das den Geistern eben zugeschoben. Sie können auch erscheinen in der Gestalt von Drachen oder Schlangen und so weiter. Böse Geister werden gesehen als fressgierig, die stehlen. Wenn also irgendetwas verschwindet, so eigenartigerweise, das geschieht doch dauernd, oder? Besonders wenn man Kinder hat. Und dann waren das immer die bösen Geister. Oder können die das gewesen sein? So. Sie greifen Menschen an, mit dem Ziel, sie zu kratzen, sie zu würgen und zu beißen. Sie fürchten und kriechen dann bei der Dämmerung wieder hervor, um ihr Unwesen zu treiben. Aber gute Geister werden als stärker gesehen als böse. Und wenn man einem Animisten die Frage stellt, woher kommen die bösen Geister, dann zuckt er wohl die Schultern. Diese Frage bleibt unbeantwortet. Jedenfalls sind sie nicht von Gott geschaffen. Also keine Antwort auf die Herkunft des Bösen. Ein Geheimnis. Im Licht der Bibel sehen wir, dass ein Engel mit Satan gefallen ist. Der Fall Satans wird in Jesaja 14, 12 und folgende und Hesekiel 28, Vers 12 und folgende beschrieben. In Jesaja geht es allerdings um den König von Babel. Aber dann zeigt der Prophet weiter auf die Macht, die den König von Babel und eben dämonisch besitzt. Und darum wird dann plötzlich über diese Macht, die mit dem König von Babel sich identifiziert hat, durch Besessenheit gesprochen. Dort wird der Fall Satans beschrieben. Wie bist du vom Himmel gefallen? Du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt. Übrigens, der Ausdruck Glanzstern im Lateinischen hat einen Ausdruck gegeben, Luzifer. Und daher kommt der Ausdruck Luzifer als Bezeichnung für Satan. Hesekiel 28, 12, da geht es auch zunächst um den König, den Fürsten von Tyros. Und plötzlich weist der Prophet darüber hinaus auf die Macht, die ihn beherrschte. Und diese Macht wird bezeichnet als Cherub. Ein Thronengel, der gefallen ist. Der vollkommen geschaffen worden war. Das war ja der König von Tyros nicht. Der war als Sünder geboren. Aber dieser Cherub, Hesekiel 28, war vollkommen geschaffen und dann fiel er in Sünde. Auch 1. Timotheus 3, Vers 6 spielt an auf den Fall des Teufels, der sich im Hochmut überhoben hat, sein wollte wie Gott. Und Offenbarung 12, Vers 8 spricht über Satan und seine Engel, die dann aber besiegt werden von Michael und seinen Engeln. Das zeigt, die Animisten haben recht, dass die guten Geister stärker sind als die bösen. Also wir merken, manche Dinge stimmen und dann gibt es so fatale Lügen. In Epheser 6, Vers 10 bis 12 haben wir ja schon gelesen und dort werden diese Fürstentümer und Gewalten unter der Herrschaft von Satan werden bezeichnet als Mächte der Bosheit. Eben böse Geister. Geistliche Mächte der Bosheit. Das sind böse Geister. Und es heißt dort auch, sie werden bezeichnet als Weltbeherrscher. Kosmokratoren. Und das zeigt, dass effektiv gefallene Engel eine Funktion haben in Verbindung mit Völkern. Und das überrascht darum auch nicht, dass ein bestimmter Stamm bestimmte Geister verehrt, ein anderer Stamm wieder andere. Dass die also effektiv ihre Herrschaft ausüben über verschiedene Stämme, Dörfer und Orte. Auch in Daniel 10 wird gesprochen von einem Fürst des Königreiches von Persien und einem Fürsten des Königreiches von Griechenland. Und es ist ganz klar eine Engelmacht, die kämpft mit guten Engeln dort. Wenn man das so sieht, dann betrachtet man die Weltpolitik mit ganz anderen Augen. Dass also effektiv hinter diesen agierenden, starken Männern und Frauen, dass da geistliche Mächte der Bosheit am Wirken sind. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Schachbrettern, das obere Unsichtbare und das untere Sichtbare, von dem man in der Zeitung dann liest, diese Verbindung ist sehr direkt. Zum Beispiel Alexander der Große, der hat sich dauernd auf mediale Art beraten lassen, was er tun soll. Und das ist heute auch nicht anders. Und es ist auch ein offenes Geheimnis, dass zum Beispiel der amerikanische Geheimdienst sehr stark mit Medien zusammenarbeitet. Also diese Verbindung ist ganz direkt, nur man weiß auch von dass auch die Präsidentschaft in Amerika von diesen Dingen überhaupt nicht frei ist und dass also Spiritismus, Wahrsagerei einen sehr direkten Einfluss hat auf Entscheidungen. Also böse Geister, Weltbeherrscher. Und im Neuen Testament werden diese Geister Dämonen genannt. Zum Beispiel Lukas 8, Vers 27. Da geht es um den Gadarener, der gleich von einer Legion Dämonen besessen war. Der Herr Jesus nennt Satan in Johannes 10, Vers 44 den Menschenmörder von Anfang. Also Satan hasst die ganze Menschheit und am liebsten würde sie gleich alle umlegen. Aber er ist unter Gottes Gewalt und darum kann er es nicht. Und nur insofern, wie Gott zulässt, werden Menschen umgebracht. Durch Mord oder Krieg. In Offenbarung 12, Vers 3 und 9 wird er beschrieben als ein blutroter Drache. Er steckt hinter den Kriegen dieser Welt. Und das Eigenartige ist, er kann auch politisch entgegengesetzte Blöcke kann aufeinander loslassen, obwohl beide unter seiner Kontrolle stehen. Warum macht er das? Weil sein Ziel ist, möglichst viele Menschen kaputt zu machen. Also wirklich so deutlich sehen. Der Menschenmörder von Anfang. Aber die Bibel sagt, auch diese Geister, auch diese Engel sind von Gott erschaffen worden. Das wissen die Animisten nicht, oder zumindest normalerweise nicht. Und die Bibel gibt auch die Antwort auf den Ursprung des Bösen. Diese Engel waren Wesen mit einem Willen, einem individuellen Willen, und es gab die Möglichkeit der Rebellion gegen Gott. Jesaja 14, Vers 12 und folgende. Satan wollte als Engel sein wie Gott. Und dann kam der Sturz. Hochmut. Jetzt kommen wir zu dem Begriff des höchsten Gottes. Wie gesagt, die meisten Stämme wissen um die Existenz des höchsten Schöpfergottes. Das ist ein gewaltiges Phänomen. Die Lehre des Animismus ist so: Der höchste Gott wohnt weit weg im Himmel und steht nicht in direkter Beziehung zu den Menschen. Also man kann weltweit demonstrieren die Trennung des Menschen von Gott, denn normalerweise wird er gesehen als weit weg und ohne Beziehung. Einem Animisten muss man nicht zuerst erklären, du bist von Gott getrennt. Das weiß er. Und auch erstaunlich ist, dass normalerweise dieser höchste Gott im Animismus nicht bildlich dargestellt wird. Hochinteressant. Aber er ist meistens ohne Bedeutung im Kult der Animisten. Also in ihrer Religion, die sie praktizieren, spielt er meistens keine Rolle. Steht da draußen. Sein Wesen wird normalerweise gesehen als gut, allmächtig, er ist allmächtig, allwissend. Und es gibt viele schöne Namen für ihn. Der Herr des Himmels und alle möglichen Bezeichnungen, wirklich Namen, die ganz gut zum dem Gott der Bibel passen. Aber, und jetzt kommt das Traurige, im Animismus sind dann die Zwischeninstanzen wichtiger als der höchste Gott. Er ist draußen. In Afrika, wie gesagt, also praktisch alle Stämme in Afrika kennen den Schöpfergott, verehren ihn nicht. Und dann gibt es drei große Kategorien. Die einen Stämme sagen, unsere Vorfahren haben gegen ihn gesündigt. Er ist zornig auf uns. Und darum ist er weit weg von uns, hat keine Beziehung mehr zu uns. Und man betet normalerweise nicht zu ihm. Es gibt je nach Stamm, gibt es Situationen in schweren Krisen, dass man dann auch beginnt, zum höchsten Gott zu beten. Aber es ist unüblich. Es gibt andere Stämme in Afrika, die sagen, er ist viel zu erhaben für uns. Wir kleine Menschen sind gar nicht würdig, ihn anzubeten. Kein Kontakt. So ist der Kontakt elegant umgangen. Und dann gibt es eine sarkastische dritte Gruppe, die sagt, er hat uns nie etwas zuleide getan. Und darum müssen wir ihm keine Opfer und keine Verehrung bringen. Und das eben im Gegensatz zu den bösen Geistern. Denen muss man Opfer bringen und auch den toten Seelen. Nun, im Licht der Bibel, Römer 1, 18 und folgende. Das haben wir am Anfang gelesen. Dort zeigt der Römerbrief, die Menschen kennen den Schöpfergott und verehren ihn trotzdem nicht. Und anstatt ihn zu verehren, verehren sie die Natur. Und das ist doch interessant. Der Römerbrief, geschrieben vor fast 2000 Jahren. Und das, was wir jetzt wissen aus der Völkerkunde, ist ein Ergebnis, das erst eigentlich so richtig ans Licht gekommen ist seit dem 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert. Weil vorher haben wir sich ja im Allgemeinen um die barbarischen Völker nicht, wie man sie nannte, in Anführungsstrichen, gar nicht interessiert. Und das Interesse an den sogenannten primitiven Völkern ist zuerst wesentlich ausgegangen von der Mission, von der christlichen Mission. Nicht die Ethnologen waren die, die das große Interesse zeigten. Und zwar, das Interesse hängt übrigens zusammen mit der Erweckung, mit der gewaltigen Erweckung in der Kirchengeschichte im 18. und 19. Jahrhundert. Ja, große Teile von Europa und Nordamerika damals erfasst hatte. Eine Rückkehr zur Bibel, eine Rückkehr zur Verkündigung des biblischen Evangeliums. Viele Menschen haben sich in unserem Kulturkreis damals bekehrt. Viele Menschen hatten überhaupt das Problem, was kann ich mit meiner Sündenschuld tun? Wie kann ich da frei werden? Und die Zeit der großen Evangelisten begonnen mit Whitfield und so weiter. Die haben also große Frucht gesehen. Und in dieser Zeit hat man sich dann plötzlich gefragt, ja, aber das Evangelium, ist das nur für uns? In der Bibel sehen wir diese weltweite Bedeutung des Evangeliums. Wir müssen das auch ganz abgelegenen Stämmen bringen. Und so ist die Weltmission einen Aufschwung bekommen wie nie zuvor. Seit dem ersten Jahrhundert. Nur so, um mal ein paar Zahlen zu geben. Um 1800 war die Bibel etwa in 70 Sprachen übersetzt. Um 1830 in 157. Das heißt, in den 30 Jahren der großen Erweckung des 19. Jahrhunderts hat man auf diesem Gebiet gewissermaßen mehr geleistet als 1800 Jahre vorher. Das war Erweckung. Die Bibel verbreiten, da zeigt sich Erweckung. Und bis heute hat sich das jetzt so vermehrt, im Moment gibt es über 2200 Sprachen, die erreicht worden sind mit der Bibel. Wenigstens Bibelteile übersetzt sind in diese eingeborenen Sprachen. Und auf Kassette, das ist so gewaltig, Audio Gospel, diese Mission besteht seit 50 Jahren und hat es auf über 5000 Sprachen und Dialekte gebracht. Und die haben auch Tonbandgeräte für den Busch entwickelt, ohne Batterie. Man muss nur drehen am Dynamo. Und dann kann man die frohe Botschaft auf irgendeiner Indianersprache im Urwald hören. Also man hat in dieser Hinsicht so viel geleistet. Und darum ist nun durch diese Kontakte der neueren Geschichte sind diese Völker bekannt geworden. Und man hat festgestellt, die kennen einen höchsten Gott, aber normalerweise verehren sie ihn nicht. Und darum haben die Bibelübersetzer dann auch sehr einfach die Namen des höchsten Gottes in der Kultur nehmen können bei der Übersetzung der Bibel. Das war normalerweise, nicht überall, normalerweise war das kein Problem. Man muss sehr gut schauen, wie ist das Konzept. Es gibt zum Beispiel auch Indianerstämme, die Vorstellung von Manitou, dem höchsten Geist, haben. Der entspricht überhaupt nicht dem biblischen Gott. Aber in den meisten Völkern passt das zusammen. Man konnte das Evangelium bringen, schaut, wir bringen euch nicht eine neue Religion, sondern wir bringen euch das, was eure Vorfahren einmal wussten. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Und das ist auch das Geheimnis der Mission der vergangenen 200 Jahre, warum so viele Menschen aus animistischen Kulturkreisen zum Glauben gekommen sind. Sie wussten nichts über eine Rückkehr zum wahren Gott. Man musste ihnen das nur erklären, da gingen sie diesen Weg. Millionen sind diesen Weg gegangen und sind frei geworden von dieser Angst vor den Geistern. Und das muss man natürlich den Leuten erzählen, die dauernd schimpfen über christliche Mission. Die Kulturen kaputt machen, können wir sagen. Ja, was haben die gemacht? Die haben dazu beigetragen, dass unsere westlichen Sprachen, die eingeborenen Sprachen, nicht kaputt machen. So viele haben jetzt ein Alphabet bekommen für ihre eigene Sprache, damit sie eine eigene Literatur schaffen können und damit ihre Identität als Stamm gewahrt werden kann. Nächster Punkt, Urzeiterzählungen. Man hat bei diesen Völkern weltweit Parallelen gefunden zu 1. Mose 1 bis 11. Parallelen zur Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1 und 2. zum Paradies, zum Sündenfall, der dann Folgen hatte wie Tod, Armut, Schmerz und Krankheit. Parallelen zur Sintflut, oft bis in kleine Details hinein. Über 300 Berichte sind bekannt aus allen 5 Kontinenten. Dann Turmbau- und Sprachverwirrungserzählungen. Sogar das findet man. Interessant zum Beispiel, gerade in Mexiko, wo man da diese Stufentürme der Indianer sieht, bei den Azteken und so weiter. Die sehen ja übrigens ganz erstaunlich übereinstimmend aus mit den Stufentürmen im Zweistromland. Verbannt, oder? Und hatten auch gleiche Funktion. Und dort findet man Turmbau- und Sprachenverwirrungserzählungen. Dass die Menschen zusammen waren, einen Turm bauten und dass dann Gott erzürnt geworden sei und die Sprachen verwirrt. Und so sind die Völker in die ganze Welt hinausgegangen. Ganz frappant, diese Parallelen. Es gibt dazu Literatur, zum Beispiel Fred Hartmann hatte vor kurzem ein Buch herausgegeben über die Turmbauerzählungen bei Wort und Wissen, Hensler Verlag erschienen. Dann ein ausgezeichnetes Buch zu diesem Thema ist Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen. Ich habe 3 Exemplare da, 27,50, es ist ziemlich teuer. Aber da hat man so viel gewaltiges Material und eben auch Beispiele von Stämmen, die aber trotzdem den höchsten Schöpfer Gott verehrt haben. Und wo auch immer wieder Lehr aufkamen, zum Beispiel bei Völkern im Himalaya-Gebiet, die haben dann dem Stamm gesagt, der animistisch war, das ist böse, was ihr tut. Ihr dürft nicht die Geister verehren, ihr müsst den einen wahren Gott verehren. Und ihr müsst eure Sünden ihm bekennen. Also ganz, ganz frappant. Aber interessant ist, die Ethnologen, die haben gesagt, ja gut, diese Parallelen, das ist ja schön und recht, aber das ist eben gekommen durch die christlichen Missionare. Die sind gekommen, haben die biblische Geschichten erzählt und haben die da selber Mythen daraus gemacht. Das ist die sogenannte Missionarshypothese. Aber was kann man dagegen sagen? Warum findet man weltweit Parallelen zu 1. Mose 1 bis 11, aber nicht zum Beispiel zum Auszug aus Ägypten? Oder zu Jona im Bauch des Fisches? Die Parallelen brechen ab mit 11, wo die Völker sich zerstreut haben. Das gemeinsame Wissen geht bis 1. Mose 11, Vers 8. Dann bricht's ab. Und so sind diese natürlich ein starker Beweis für die Wahrheit der ersten 11 Kapitel der Bibel, für die historische Tatsache der Sintflut und für den gemeinsamen Ursprung der Menschheit. Jetzt gehen wir noch zum Thema Ethik, Gebet und Kult. Im Animismus. Ethik wird so gesehen, gut ist, was dem Zusammenleben des Stammes nützt. Das klingt schon böse gesagt, recht nationalsozialistisch. Gut ist, was dem Volke nützt. Ja gut, aber das erklärt zum Beispiel, warum viele Animisten eben Kopfjäger sein konnten. Eigene Leute zu töten, das ist ein schweres Vergehen aus dem eigenen Stamm, aber Leute aus einem anderen Stamm, das geht. Also man weiß eigentlich genau, was gut und recht ist, was gut und falsch ist, aber es wird dann gebogen so, dass es gibt kein absolutes Gut, sondern es muss dem Stamm nützen. Das Böse wird dann auch wesentlich im Zwischenmenschlichen gesehen. Der Animist beschäftigt sich weniger mit der Frage, bin ich vor dem höchsten Gott schuldig? Sondern die Schuld ist auf zwischenmenschlicher Ebene oder gegenüber den Geistern und den toten Seelen. Also da ist eine Schwierigkeit, wenn man als Missionar kommt. Gebete sind da, um sich abzusichern, um höhere Mächte günstig zu stimmen. Es ist also nicht wie im Christentum diese Ehrfurcht vor Gott, die eine ganz wesentliche Rolle spielen soll, wo das Beten nicht die Bedeutung hat, damit man irgendwie etwas kriegen kann oder damit man irgendwie die höhere Macht irgendwie für sich gewinnen kann. Aber da ist das so, es geht das gewissermaßen wie ein Handel. Es geht um Nutzen, Aufwand und Nutzen. Darum sind dann im Totenkult die Opfer sehr wichtig. Die Kulte müssen ganz genau eingehalten werden nach der Vorschrift, sonst nützen sie nichts. Man kann eigentlich nie genug kultische Dinge tun. Darum ist das ganze Leben beherrscht von diesen Kulten. Man achtet dauernd auf Vorzeichen, zum Beispiel das heiße Wasser übersiedet, dann sagt man sich nicht, oh, jetzt habe ich zu viel Wasser reingetan, das wäre wieder Ursache-Wirkungsdenken, sondern sagt man, was bedeutet das? Irgendein Vorzeichen für die Zukunft. Alles wird immer so gedeutet. Omina, das ist der Fachausdruck für Vorzeichen. Und dann eben beginnt man auch diese Vorzeichen zu deuten, das ist die Zeichendeuterei. Alles, was geschieht, hat irgendwie etwas zu bedeuten. Und dann versucht man eben auch die Zukunft zu wissen über Totenbefragung, Wurforakel, Gottesurteile. Zum Beispiel, es ist gestohlen worden. Es gibt Verdächtige und die müssen siedendes Wasser trinken und wenn es ihnen nichts macht, dann waren sie nicht die Täter. So als ein Beispiel. Magie, Schutzzauber, eben um sich gegen die Geister zu schützen. Dazu trägt man Amulette oder Tätowierung. Man trägt Glücksbringer. Es wird schwarze Magie, also Schadzauber, betrieben. Traumdeuterei beherrscht das ganze Leben. Eben, wir verstehen, weil die Träume werden so real gesehen wie der Alltag. Alles wird geprägt durch den Schamanismus. Der Schamane ist quasi ein Auserwählter im Stamm, der Kraft bekommt durch Aufnahme von Geistern. Dadurch wird er dann zum Krankenheiler. Für ihn sind Visionen wichtig. Als Technik, um mit den Geistern in Kontakt zu bekommen und ihre Kraft zu kriegen, verwendet man Drogen, Pilze und so weiter. Laute, rhythmusbetonte Musik öffnet dann für den Kontakt mit den Geistern. Oder dauernde Wiederholung von gleichen Wörtern. Dann wird auch Zungenreden praktiziert bei den Animisten, um mit den Geistern in Kontakt zu kommen. Oder wilde Tänze, ekstatisches Singen, Mandalas, so Kreisbilder werden benutzt, um dann zur Ekstase zu kommen. Oder innere Visualisierung. Man muss sich das, was man will, innerlich vorstellen und dann kriegt man das schlussendlich magisch. Auswirkung, wenn dann der Geist über einen kommt, dann beginnen die zu zittern, zu zucken, zu zappeln. Es gibt Versteifung der Glieder, Verkrampfung, plötzliches Umfallen und sie stoßen dann plötzlich Tierstimmen aus. Es kommt dann sehr oft auch zu Zungenreden, unkontrolliertes Lachen, fremde Stimmen, Grimassen, Stöhnen, Tobsuchtsanfälle, dann erlebt man oft Unverletzlichkeit. Sie können also über Kohlen gehen und das macht ihnen gar nichts. Oder Schmerzunempfindlichkeit, sie können mit Messern durch die Wangen stechen und die Wunde schließt sich plötzlich wieder, sofort wieder. Ja, wenn wir das nun im Licht der Bibel betrachten, da haben wir wirklich die dunkelsten, aber zentralen Seiten des Animismus etwas kennengelernt. Gut ist nicht, was dem Volke nützt oder dem Stamm, sondern gut ist, was dem Willen Gottes entspricht. Römer 12, Vers 2. Der Herr Jesus hat erklärt in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 7, Gebete sind keine Verdienstmittel. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Also wir können Gott nicht mit Gebet irgendwie zwingen. Das ist Animismus. Schon intensiv beten und vertrauensvoll beten, aber wir können nicht Gott irgendwie weil wir jetzt nun so viele Stunden, die ganze Nacht durchgebetet haben, dann muss es kommen, oder? Das ist Gott zwingen wollen. Sondern es geht beim Gebet um vertrauensvolle Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott. Matthäus 6, 7 bis 14. Wo der Herr Jesus, das unser Vater zum Beispiel, erklärt. Dieses Schlitten ganz präzis, wo man Gott zuerst die Ehre gibt. Vater, der du bist in den Himmeln, dein Name werde geheiligt. Dein und so weiter. Alle Formen von Esoterik, Okkultismus, Magie, Zauberei, Drogenmissbrauch und Götzendienst ist nach der Bibel schwere Sünde. 5. Mose 18, 9 bis 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nationen zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keine, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bandsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie, die Kanaaniter, vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, deinen Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber nicht, also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Galater 5, Vers 20, die Werke des Fleisches, erwähnt Zauberei. Griechisch steht hier das Wort Pharmakeia, was bedeutet Drogenmissbrauch. Das ist die Grundbedeutung. Und dann hat sich die Bedeutung erweitert und meint alle Formen von Magie und Okkultismus. 1. Korinther, Vers 21. Vers 20 schon. Sondern das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Spricht ganz für sich. Dann, das Neue Testament verbietet ganz klar die Ekstase. 14 Mal wird im Neuen Testament aufgerufen zum Wachen. Matthäus 26, Vers 41 zum Beispiel. 11 Mal findet man den Aufruf zur Nüchternheit. Zum Beispiel 2. Timotheus 4, Vers 4. Du aber sei nüchtern in allem. Wo das griechische Wort Nepho steht, was gemäß dem Wörterbuch von Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer heißt Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstbeherrschung, des gesunden Denkens, der Besonnenheit. So wird er genannt in 2. Timotheus 1, Vers 7. Geist des Sophronimos heißt Selbstbeherrschung, gesundes Denken, Besonnenheit. Der Heilige Geist führt nie zum Verlust der Selbstkontrolle. Und darum ist doch interessant, was sind die Auswirkungen bei Besessenheit im Animismus? Das ist doch in vergangenen Jahren präsentiert worden als Auswirkungen des Erfülltwerdens mit dem Heiligen Geist. Zittern, schreien, lachen, umfallen und so weiter. Das sind ganz eindeutige Besessenheitssymptome aus dem Animismus. Und auch die Methoden, wie man dazu kommt, mit starker Rhythmusmusik aufheizen. Leute, das ist genau das, was im Animismus gemacht wird. Aber dort nicht, normalerweise nicht einfach für die Allgemeinheit, sondern für die Schamanen. Und dann wird das bei uns sogar noch verstärkt mit weiteren Mitteln, was man im Busch nicht hat, zum Beispiel mit Lasern. Ich habe das tatsächlich im sogenannten Gottesdienst einmal erlebt. Also das möchte ich nie mehr erleben. 3/4 Stunde, totale Rockmusik, Bässe, die sind unter dem untersten Ton vom Klavier, also 27,5 Hertz, darunter. Und das weiß man von diesen tiefen Bässen, dass die Aggression auslösen können. Besonders bei Leuten, die eher temperamentvoll sind. Andere können eher in die Depression kommen. Und dann dazu Laser. Da ist man geblendet worden im halbdunklen Raum. Sogar wenn ich die Augen zumachte und nach unten schaute, blendete mich das immer noch. Und dann totaler Tanz. Wie in der Disco. Und nachher Predigt. Das sind genau diese Dinge und sogar noch zusätzlich modernisierte Dinge, um diese Folgen auszulösen. Im Animismus. Dann noch ein weiterer Punkt. Der mit besessen übersetzte Ausdruck im Neuen Testament lautet auf Griechisch daimonizomai. Das bedeutet dann auch von Dämonen gequält sein oder ganz allgemein dämonisiert sein. Da merken wir, das kann graduell verschieden sein. Der Extremfall ist dann die totale Besessenheit, aber unter dämonischem Einfluss stehen. Das ist also graduell. Wir sehen zum Beispiel in Lukas 8, der Gadarener, das war ein ganz besonders schlimmer Fall. Sind nicht alle gleich. Die animistischen Opfer, die können wir deuten als eine Perversion der auf Christus hinweisenden Opfer. Denn vor der Sintflut gab es ja die Opfer in 1. Mose 3 bis 9. Das kannten diese Völker noch und die haben das pervertiert für die Geisterverehrung. Aber im Licht der Bibel können wir sagen, es gibt eine Befreiung aus der Gewalt der Finsternis. Kolosser 1, Vers 13. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Der uns errettet hat. Im Griechischen ein Aorist, eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen. Als Erlöster weiß ich, ich bin befreit aus dem Reich der Schlange. Und versetzt, das ist auch abgeschlossen in der Vergangenheit, nicht ein Prozess, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ganz wichtig, dass man diese Dinge nicht verwischt. Jemand, der wirklich zur Bekehrung gekommen ist, darf sich darauf stützen, ich bin aus dem Machtbereich Satans herausgerissen, versetzt. Ich will mich bemühen, ganz schnell zum Schluss zu kommen. Ziele im Animismus. Harmonie zwischen Lebenden und Toten wird angestrebt. Alles ist auf die Geisterwelt ausgerichtet und durch sie motiviert. Und man sieht das so, der Mensch stirbt und wird dann eine Totenseele. Die Eigenschaften und der Name bleiben. Jetzt muss die Familie für die Totenseele sorgen. Durch ein gutes Begräbnis, durch eine gute Beerdigung, mit allem Kult darum. Beigaben ins Grab, die nötig sind für das weitere Leben. Opfer etc. Nur so kann dann die Totenseele ruhig werden. Und jetzt, wie geht das weiter? Wenn die letzte Person, die noch etwas von diesem Toten wusste, stirbt, dann vergeht auch die Totenseele. Was heißt das? Es gibt kein ewiges Leben. Es geht zwar länger, als wie ein Mensch lebt im Diesseits, aber es hört dann auf. Die Seele löst sich dann immer mehr auf, bis sie nicht mehr existiert. Es gibt keine Ewigkeit und keine Erlösung. Und darin leben die. Und da sollen wir diese Menschen in Ruhe lassen, die sind ja glücklich. Da sehen wir die Wichtigkeit der frohen Botschaft. Sie zeigt uns, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod, entweder im Paradies oder im Gefängnis. Es gibt eine Auferstehung zum Leben, beziehungsweise zum Gericht, Apostelgeschichte 24, 15. Es gibt eine ewige Pein und ein ewiges Leben, Matthäus 25, 46. Und es gibt einen Weg zurück zu Gott, Johannes 14, Vers 6. Es gibt eine Erlösung durch das stellvertretende Opfer von Jesus Christus, Römer 3, 23. Und wir sehen jetzt heute im Kindergarten, kommt der Animismus rein mit Traumreisen, Fantasiereisen. Das sind alles animistische Techniken. Und unsere Kinder sollen jetzt zu Animisten erzogen werden. Und das können wir nicht akzeptieren. Da müssen wir zur Lehrerin und müssen ihr erklären, nein, das möchten wir nicht. Und heute ist es in. diese eingeborenen Stämme, die haben eben ein Wissen, dass unsere Kultur verloren gegangen ist. Und da müssen wir zurückkehren. Und sagen wir, ja gut, gehen wir zurück, aber bis ganz am Anfang. Bis ganz zum Anfang. Und das ist die Hoffnung für unsere Kultur. Zurück zu dem einen Schöpfergott. Also wir sind wirklich, unsere Kultur ist auf dem Weg zum Schamanismus, zum Animismus. Und wir sind berufen, jetzt noch als Zeugen zu zeigen, wo die alte Weisheit der Völker steckt. Es ist nämlich noch das kleine Überbleibsel von dem Wissen um den einen wahren Gott. Und wir wissen aus der Bibel, es gibt einen Weg zurück. Kann jemand noch zum Schluss beten?